Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt bei der aktuellen Folge von Game Dev nach Feierabend. Heute geht's um das Erstellen einer Steam-Seite. Und bevor die Folge losgeht, wollten wir einfach nochmal erklären, um was für ein Spiel es hier bei uns geht. Wir arbeiten seit einiger Zeit an dem Point-and-Click-Adventure 2080 Operation Sunshield, in dem eine Crew aus 3 Menschen und einem Alpaka in den Weltraum geschickt werden, um mit einem riesigen Sonnenschirm die Erderwärmung zu stoppen. Ihr könnt das Spiel mittlerweile zu eurer Steam-Wunschliste hinzufügen. So bekommt ihr mit, wenn es Neuigkeiten zum Release gibt, und ihr helft uns, dass das Spiel von noch mehr Leuten gesehen wird. Der Link zur Steam-Seite ist in der Episodenbeschreibung. Und jetzt ab in die Folge. Hallo Kolja.
Hallo Carsten.
Wir haben es getan.
Wir haben eine Steam-Page.
Genau. Ja, wir haben eine Steam-Page und wir haben gedacht, es wäre doch bestimmt ganz cool, da nochmal drüber zu schnacken. Wir haben zwar schon mal eine Folge gemacht, die 3. Folge war es, ab in den Store. Und ja, da ging es halt so ein bisschen darum, was muss ich machen, um mein Spiel in einen Store zu bekommen. Und jetzt haben wir aber gerade frisch die Erfahrung sozusagen nochmal, was wir machen mussten, vor allem was wir dieses Jahr machen mussten. Die andere Folge ist ja schon ein bisschen älter, um eine Steam-Page öffentlich zu kriegen.
Einmal zum Revue passieren, ist Backend hat sich seit 2020 nicht großartig verändert, würde ich behaupten. An ein paar Sachen ist es schöner geworden, aber der Prozess, das Spiel 2080 Operation Sunshield jetzt in den Store zu bekommen, ähnelte doch stark dem damals, als ich Portal Dogs in Steam veröffentlicht habe. Aber wir haben uns diesmal sehr viel mehr Gedanken gemacht, wie wir die Steam-Seite aufbauen und sind auch der Frage nachgegangen, wann ist denn ein guter Zeitpunkt, um eine Steam-Page live zu schalten? Die Entscheidung wurde uns ein bisschen genommen diesmal, weil wir zum Baltic Game Fest gehen und für uns war das jetzt ein guter Zeitpunkt, eine Steam-Page aufzubauen, dass wenn wir auf der Messe sind und das Spiel zeigen können, direkt den Leuten mitgeben können, wo sie das Spiel finden können.
Genau, zur Erinnerung nochmal, ich glaube, das hatten wir schon mal in einer anderen Folge gesagt, niemand interessiert sich für dein Spiel, wenn es schon draußen ist. Also gerade Influencerinnen und Magazine, die wollen Vorabinformationen haben, die wollen Neuigkeiten berichten und nicht über ein Spiel, was irgendwie schon draußen ist. Das heißt, im Endeffekt, wenn man Aufmerksamkeit erzeugen möchte, dann muss man das vor Release machen. Das ist natürlich die Frage, wie früh vor Release. Wie gesagt, Baltic Games Fest war für uns jetzt irgendwie so ein Punkt, wo wir auch gesagt haben, okay, die haben zeitgleich auch ein Steam-Event, wo die Steam-Seiten alle aufgelistet werden, wo man sich die Trailer angucken kann. Und dann haben wir gesagt, na gut, da wollen wir dabei sein. Da wollen wir nicht nur physisch vor Ort sein, sondern halt auch in diesem Steam-Event halt auftauchen. Zum Thema Steam-Page gibt es online ganz gute Ressourcen, die man konsultieren kann, um rauszufinden, was schlau ist und was nicht schlau ist. Das Erste, was wir gemacht haben, was nicht so schlau ist, ist zu versuchen, ein narratives Game auf Steam zu verkaufen. aber dazu später mehr. Also genau, ein sehr bekannter Vertreter, der über Steam spricht und darüber, wie man ein Game auf Steam vermarktet, ist Chris Zukowski. Der hat ziemlich viele Videos online, wo er Sachen erklärt, Sachen, die er durch Ausprobieren und durch Analysen von anderen Steam-Seiten rausgefunden hat. Und der hat so ein paar Regeln aufgestellt, so 5 Stück, ja, die er quasi aufstellt und sagt, wann sollte man seine Steam-Page live schalten. Die erste Regel ist, man sollte das Genre seines Spiels kennen. Okay, sehr offensichtlich. Und die zweite Regel ist, man sollte den Artstyle entschieden haben. Das klingt beides jetzt nicht, also klingt jetzt beides so naheliegend, dass man das vielleicht gar nicht aufschreiben sollte. Aber das ist schon mal irgendwo ein wichtiger Punkt, dass man sagt, okay, ich announce ein Spiel auf Steam. Dann sollte sozusagen ich am ersten Tag, an dem die Steam-Page live ist, ein Gefühl dafür bekommen, wie das Spiel sich anfühlen wird und was ich machen werde in dem Spiel. Regel 3 ist dann, man sollte genügend Art haben, um 3 einzigartige Umgebungen zu zeigen. Das heißt, dass sozusagen nicht jeder Screenshot, den man da hochlädt, gleich aussieht und man das Gefühl kriegt, das ist eigentlich gar kein richtiges Spiel, sondern nur irgendwie 3-mal das gleiche Bild. Regel 4 ist, man sollte eine professionelle Capsule haben, also dieses kleine Vorschaubild, was man sieht, wenn die Spiele alle aufgelistet sind. Da sprechen wir definitiv auch noch drüber. Und man sollte einen Trailer haben, der ein bisschen Gameplay zeigt. Auch das wird nochmal Thema später sein, jetzt in der Folge. Und ja, sein Rat sozusagen ist, fake it till you make it. Das heißt, man soll nicht lügen, aber man soll sozusagen das Bild von dem Spiel vermitteln, das es abgeben wird, wenn es dann fertig ist. Und lieber früher anfangen, als zu spät anfangen.
Das Bestmögliche.
Genau.
Genau, das Ganze kommt aus dem How to Make a Steam Page Kurs, den wir auch in der Folgenbeschreibung verlinken. Ist ein kostenloser Kurs, der, ich finde, es alles ziemlich gut auch nochmal beschreibt. Und er ist ein bisschen meinungsgeladen von Chris. Der hat viele steile Thesen, ob die alle stimmen oder nicht, muss man wahrscheinlich abwägen und auch bei bestimmten Spielen gucken. Aber ich glaube, als so eine grobe Übersicht, was wichtig ist, hilft das schon.
Ja, ich glaube, was man nicht machen darf, ist, sich davon entmutigen zu lassen. Was er halt macht, ist, er guckt sich ganz, ganz viele Zahlen an. Und er guckt sich an, welche Genres funktionieren super auf Steam. Er guckt sich an, welche Spiele sind erfolgreich, welche Spiele sind nicht erfolgreich. Und daran kann man halt viel ablesen. Und das ist das, warum ich das eben gesagt habe, der erste Fehler, den wir gemacht haben. Laut seinen Analysen sind Spiele, die erfolgreich sind, Spiele, die viele Verkäufe haben, meistens Spiele, die sehr influencerfreundlich sind, was dann aber weniger Story-Spiele sind, sondern mehr Spiele, die irgendwie wie Lego funktionieren, die ein Baukasten sind, wo man sich austoben kann, wo man, also ja, Survival-Games, wo man craften kann, wo sozusagen, ja, Creator sich drin austoben können und ihre eigene, ja, Wildheit quasi zum Ausdruck bringen und da sozusagen selber Content draus machen können. Und wie gesagt, ich glaube, dass da schon was dran ist, weil ich meine, er hat sich Zahlen angeguckt, er hat das halt nicht erfunden. Heißt aber nicht, dass niemand auf der Welt je wieder irgendwelche Spiele mit Story machen sollte. Und ich denke, das ist einfach dann etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Was möchte man? Und also, ich sag's jetzt mal zumindest für mich, ich mache halt so ein Spiel, weil ich da halt Lust zu habe. Und ja, ich weiß nicht, ob das zu sehr mit Pathos aufgeladen ist, das Wort Leidenschaft, ja. Aber ich mache das ja, weil ich das machen möchte. Und nicht in erster Regel deshalb, weil ich sage, okay, wo ist das Geld, wo, ne, also wo ist der Markt, so, das ist nicht die erste Frage, die ich mir stelle. Aber Markt ist natürlich auch ein ganz gutes Wort, Marketing, die Frage, die er sich halt stellt, ist so, okay, sollte ich Marketing für mein Spiel machen, wenn ich noch keine Steam-Page habe? Und das ist eine nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage, eigentlich eher nein, weil die Frage ist, was möchte ich denn dann, also wenn ich Aufmerksamkeit generiere, in was möchte ich diese Aufmerksamkeit denn konvertieren? Klar, man kann irgendwie gucken, dass man Follower sammelt auf Social Media. Man kann dafür sorgen, dass Leute sich für einen Newsletter anmelden. Aber die Währung auf Steam sind Wishlists. Also wenn Leute das Spiel auf die Wunschliste packen, weil je mehr Wishlists das Spiel hat, desto wichtiger wird es für den Steam-Algorithmus, weil der sagt, okay, das wollen viele Leute haben. Das ist bestimmt wichtig, das zeige ich mal noch mehr Leuten. Und das ist der Grund, warum einfach viele Developer einfach, ja, auf Wishlist-Suche gehen und alle Leute dazu animieren wollen, zu wishlisten.
Aber ich finde, also, wenn man einen Prototypen hat, der grafisch sehr anspruchsvoll ist und aber noch gar nicht weiß, ob man das zu einem kompletten Spiel machen möchte, finde ich, ist eine Steam-Page noch nicht der richtige Ansatz. Also, da kann man durchaus paar Sachen auf Social Media zeigen und gucken, wie die Leute drauf reagieren, um zu gucken, ob man sozusagen aus dem Prototypen wirklich ein ganzes Spiel machen möchte. Dafür fände ich, glaube ich, einfach ein bisschen online posten ganz sinnvoll. Und bei Chris habe ich auch immer das Gefühl, also der ist sehr Steam-fokussiert, der könnte auch direkt bei Valve arbeiten oder von denen bezahlt werden für das, was er sagt, weil ja. Es kommt manchmal ein bisschen sehr geprägt rüber, was er so sagt.
Ja, ist ja auch die Frage, wo möchte man mit seinem Spiel stattfinden? Also ist Steam das, wo ich möchte, dass die Leute mein Spiel spielen? Oder sage ich, okay, ich möchte auf mobile Plattformen, ich möchte auf die Konsolen, ich möchte vielleicht, weiß nicht, bei GOG oder bei itch.io das Spiel releasen. Ich meine, auch bei itch.io passiert zwar selten, aber kann man Spiele verkaufen. Oder bei Epic, keine Ahnung, wie man da reinkommt. Aber die Frage ist ja, also diese Folge ist ja sehr auf Steam fokussiert und auch Chris ist sehr auf Steam fokussiert, weil das einfach das ist, das ist halt einfach der Hauptmarktanteil für PC-Spiele. Und ja, deswegen ist das halt alles so auf Steam fokussiert gerade.
Aber lass uns doch mal einfach so eine Steam-Seite anlegen. Wo würde man denn hingehen? Weil man, kleiner Spoiler, man legt sie nicht im Steam-Client an. Es gibt dafür ein eigenes, ja, Dashboard oder eine Unterseite, die partner.steamgames.com heißt. Und dort, ja, würde ich empfehlen, einen neuen Account anzulegen. Also sich nicht unbedingt mit seinem Gamer-Account dort zu verbinden, sondern die Sachen getrennt zu halten. Einfach, falls mal eins von beiden gebannt wird oder irgendwas, verliert man das andere nicht. Und sozusagen auch die Firmensachen und die privaten Sachen getrennt zu halten.
Genau, wäre für uns ja auch gar nicht in Frage gekommen, weil welchen Account hätten wir genommen? Hätten wir deinen genommen, hätten wir meinen genommen? Also von daher, genau, ist das halt jetzt ein geteilter Firmenaccount sozusagen, ne? Genau, also man meldet sich an, man braucht dann einen Namen für den Account und man braucht Kontodaten. Ja, im Endeffekt könnte man sagen, man gibt seine Steuerinfo ein und wartet dann eine Woche. Aber wir haben das nochmal ein bisschen genauer aufgeschlüsselt. Können wir vielleicht auch mal eben die Timeline so ein bisschen einfach nacherzählen, wie wir das gemacht haben. Damit ihr vielleicht auch eine Vorstellung davon bekommt, wie lange das so ungefähr dauert, bis so eine Steam-Page dann live geht. Kleiner Spoiler, wir haben 4 Wochen gebraucht von wir legen eine Steam-Page an zu wir schalten die Steam-Page live. Das liegt nicht nur an Steam, aber auch so ein bisschen. An Tag 0 haben wir den Steam-Account angelegt, E-Mail-Adresse verifiziert und die Submission-Fee gezahlt von ja, $100 bzw. 88 Euro in dem Fall, je nachdem wie der Wechselkurs gerade ist. Genau, und dann haben wir auch gleich eine freundliche E-Mail bekommen, Action Required, Important Tax Information. Also Steam möchte dann, ja, Steuerinformationen von einem haben. Ja, genau. Und das hat dann so ein bisschen gedauert.
Da haben wir leider direkt eine Ehrenrunde drehen müssen, weil wir auf einem Dokument die GbR mit Vor- und Nachnamen hatten und auf dem anderen Dokument nur die Nachnamen. Das kam prompt zurück. Dann haben wir alle 2-3 Tage da mal reingeguckt, weil ich kann mich nicht erinnern, dass es eine E-Mail gab, dass diese Steuersachen fertig waren. Ich glaube, irgendwie an Tag 2 konnte man einfach dann weitere Sachen machen und diese Steuersachen waren fertig. Ich muss es korrigieren. Tag 8 waren die Steuersachen fertig. Tag 2 haben wir angefangen, uns Gedanken zu machen über den Trailer. Wir hatten eigentlich viele von den Promomaterialien schon fertig oder vorbereitet. Aber den Trailer haben wir erst angefangen, als wir auch mit der Steam-Seite angefangen sind.
Ja, wie gesagt, Tag 8 hieß es dann Welcome to Steam, congratulations, you're now a Steamworks Developer. Das heißt, ja, also unsere Steuerinformationen wurden dann irgendwie akzeptiert. Das ist, wie gesagt, 8 Tage, nachdem wir den Account gemacht haben. Lag vielleicht ein bisschen an der Ehrenrunde, die wir gedreht haben. Das heißt aber, ab dem Punkt konnten wir dann die Steam-Page tatsächlich anlegen, konnten schon mal sehen, wie diese Seite aussieht, im unveröffentlichten Modus natürlich. Aber das war dann ganz cool, weil so nach und nach sich das gefüllt hat, wie die Texte eingetragen haben, wie Bilder eingetragen haben und immer schon mal die Seite angeguckt haben und gesagt haben, oh, das sieht schon ganz schön cool aus, jetzt das, wo wir so lange dran gearbeitet haben, auf so einer Steam-Seite zu sehen, wie bei so einem richtigen Spiel.
Genau, dann haben wir relativ lange immer wieder an den Sachen gefeilt, neue Bilder und Screenshots gemacht.
Texte geupdatet.
Texte geupdatet, das hat ungefähr 10 Tage gedauert. Dann sind wir bei Tag 18 jetzt. Und dann haben wir auf Submit gedrückt oder so. Also auf alle Fälle, dass sich bei Valve jemand das anguckt, was wir gemacht haben.
Genau, und das ist da anscheinend, landet das in so einer Art Ticketsystem, weil die E-Mail, die wir bekommen haben, hieß Your help request has been received by the Steam Team. Ich wusste nicht, dass wir um Hilfe gefragt haben. Eigentlich hatten wir darum gefragt, unsere Steam-Page veröffentlichen zu dürfen. Aber das ist, ja, wie gesagt, bei denen wohl einfach ein Support-Ticket und heißt dann halt einfach Help Request. Am Tag 21, also 3 Tage später, hieß es dann 2080 Operation Sunshield has now been approved for release via Steam. Also wir dürfen auf den Release-Knopf drücken. Haben wir dann noch nicht gemacht, weil wir hatten ja noch keinen Trailer. Da haben wir nämlich zu der Zeit schon ziemlich stark dran rumgefeilt.
Das hat keine Woche gedauert, aber wir treffen uns ja immer nur 2-mal die Woche. Und dann haben wir nochmal 1 Woche an dem Trailer geschraubt und in einer Session bis Mitternacht dann den finalen Trailer fertig gehabt, den hochgeladen und gesagt, morgen gucken wir uns das ganz in Ruhe nochmal alles an. Und genau, dann Tag 28 haben wir noch uns darauf entschieden, wann was wir schreiben. Man kann so ein paar Sachen auswählen, wie der Text neben Coming Soon aussieht, ob man da schon ein Datum angibt oder das noch ganz offen lässt. Ich meine, bei uns steht jetzt einfach Coming Soon und dann haben wir auf Release gedrückt.
Genau, also wie gesagt, nach 28 Tagen, also ziemlich genau 4 Wochen. Und das lag, wie gesagt, zum Teil an Steam, zum Teil daran, dass wir halt die Sachen vorbereiten mussten. Und dann haben wir eine ganze Menge Social Media Posts vorbereitet und überall die Information verteilt, dass es diese Steam-Seite jetzt gibt, um in diesem Wishlist-Game einfach so ein bisschen mitspielen zu können.
Hm. Genau. Jede GbR in Deutschland besteht meistens aus den Nachnamen der Gründer und es wird dieses kaufmännische und im Namen verwendet, was den Amis anscheinend nicht so geläufig ist. Also man läuft an der einen oder anderen Stelle in irgendwelchen Formularen dann, dass man dieses Zeichen nicht verwenden darf oder so. Da kann man sich, glaube ich, als GbR-Team drauf gefasst machen, dass das ab und zu mal Probleme macht.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es gar nichts Amerikanisches ist, sondern dass es einfach nur ein Web-Development-Fail ist, weil man mit und ja HTML-Characters irgendwie escaped und dass es deswegen einfach nicht funktioniert, weil es ein Webformular ist. Aber wer weiß das schon. Genau, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt nochmal so die einzelnen Punkte ein bisschen durch, was wir da genau gemacht haben, um einfach so ein bisschen eine Vorstellung davon zu bekommen, was die, was man da machen muss, um die Sachen halt alle vollständig einzutragen. Also das Erste, ja, wie gesagt, Anmeldungen, Geld zahlen, Steuerinformationen. Wie gesagt, Steam möchte pro Spiel, was man einreicht, also nicht pro Firma oder pro Steam-Account, sondern pro Spiel $100 haben. Das sind so, was ich, zwischen 85 und 90 Euro momentan. Und dann gibt es so eine Tax-Survey heißt es, glaube ich, irgendwie, wo man Steuerinformationen eingeben muss. Und da hat mir ziemlich der Kopf geraucht, weil es da auf einmal um irgendwelche Sachen ging. LOB, Limitation of Benefits und sowas. Es gibt irgendwie ein Steuerabkommen zwischen Deutschland und den USA. Da muss man auf einmal dieses Abkommen irgendwie, die Texte lesen, um rauszufinden, was man da jetzt irgendwo anhaken muss. Wem gehört die Firma? Wo ist der Sitz? Welche Rechtsform, also nicht die Rechtsform GbR, die wir quasi gewählt haben im deutschen Recht, sondern welche Rechtsform in diesen Paragraphen von diesem Abkommen ist das und so. Das war ein bisschen wild und ich war echt ganz froh, als es dann irgendwie alles durch war.
Hm. Für dich, glaube ich, das erste oder zweite Mal, dass du so ein W8-Formular ausgefüllt hast. Ich habe das für Portal Docs schon an der einen oder anderen Stelle machen müssen und wir haben mit Deutschland, USA haben irgendwie so ein Abkommen und wenn am Schluss rauskommt, 0% werden einbehalten, das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, zumindest bei einer GbR. wenn man das irgendwie nicht richtig macht oder so die der Meinung sind, dass man da nicht in diesem, wenn man es gar nicht ausfüllt, das geht, glaube ich, bei Google Play, dann behalten die 30% ein und das.
Also zusätzlich zu den 30%, die das Store eh einhält, ja?
Ja, ja, dann, genau, zahlst du nochmal 30% Steuern in den USA für deine Sachen.
Mhm, schön. Genau, aber als das dann durch war, ging es an die spaßigen Sachen. Wir wollten ja was übers Spiel machen.
Genau, nach den Steuern muss man sehr viele Infos zum Spiel angeben. Was ganz nett gemacht ist, die bietet einen so ein kleines Widget auf der Seite, was wie so eine To-Do-Liste aussieht und grüne Haken bekommt, wenn man die fertig gemacht hat. Das kann man sich eigentlich so langhangeln und genau hat die Basisinformation, Description, Screenshots, irgendwelche Support-Informationen. Dann gibt es noch so ein paar Community-Sachen, irgendwelche Icons und Shortcuts und man kann seine Social Medias verlinken und so. Und dieses Steam-Portal ist in 3 Unterseiten geteilt. Es gibt irgendwie ein Steam-Admin und eine Steam-App-Seite, was mir bis heute nicht klar ist, was da so die Getrennung ist. Und manchmal findet man Sachen auf der einen Seite nicht und muss die dann irgendwie in dem Admin pflegen. das ist für den Benutzer sehr verwirrend umgesetzt und da kann ich auch nicht so genau sagen, was da der Mehrwert ist. Ich denke, das ist sehr über die Zeit gewachsene Systeme. Was ganz sinnig ist, ist die Trennung, dass finanzielle Sachen auf einer weiteren Seite sind, weil, keine Ahnung, wenn man mit einem Publisher zusammenarbeitet oder so, dann können diese Sachen entweder dem nicht gezeigt werden oder vielleicht nur Zugriff auf diese Sachen gegeben werden, dann hat man da eine gute Trennung.
Ich hatte so eine These zu, warum das so ist. Ist natürlich einfach nur, aber ich könnte mir vorstellen, das ist einfach Conway's Law. Also ich meine, Conway's Law besagt ja, dass wenn man Leute zusammensetzt, dass die immer ähnliche Lösungen irgendwie bauen oder zusammenhängende Lösungen und dass wenn man die Leute umsetzt, dass die, also dass die Softwarearchitektur sozusagen zu dem korreliert, wie die Leute sitzen im Büro. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei Steam einfach genauso ist. Es gibt einfach zwei Teams, die irgendwie verschiedene Sachen bauen. Und das eine Team ist mit der einen Lösung um die Ecke gekommen, das andere Team ist mit der anderen Lösung um die Ecke gekommen. Und die haben wahrscheinlich gesagt, okay, wir brauchen beides. Ja. Okay, wir machen jetzt einfach zwei Links hin, dann müssen die Leute sich halt durchklicken. Das ist ja gut genug. Und wenn man Marktführer ist, kann man sich das ja auch erlauben, nicht eine ganz so geile User Experience im Backend zu haben. Aber wie gesagt, das ist einfach nur eine Vermutung.
Ja, ich denke auch, dass es irgendwie sehr gewachsen ist. Was ich sehr lustig fand, die System-Requirements, also wie gut muss der PC sein, mussten wir in beiden Portalen ausfüllen und beide Formulare sahen nicht gleich aus. Ne? Da musste man dann irgendwie unterschiedliche Sachen angeben.
Ja, und was lustig ist, ist, dass es dann trotzdem hinterher nochmal einen Check gibt, der den gelbes Ausrufezeichen dran macht, weil du in beiden verschiedene Sachen angegeben hast. Das ist doch sehr freundlich von denen. Also, finde ich gut.
Genau. Dann kommen noch so ein paar Sachen, die wir noch nicht, also wir haben jetzt nur eine Steam-Seite ohne Demo und ohne Preise, aber das wären so die nächsten Sachen, die man ausfüllen kann. Ne? Also eine Preisstruktur definieren, eine Demo oder finale Game-Builds zur Verfügung stellen. Das verlinken wir auch nochmal. Dieses Spiele hochladen ist auch nicht trivial gelöst. Da muss man Bundles und Packages bauen und das verlinken wir in der Dokumentation. Das kann ich so aus dem Kopf jetzt auch nicht zusammenkriegen.
Haben wir ja auch nicht gerade gemacht. Also ich meine, das kommt dann ja sozusagen noch, wenn wir dann irgendwann eine Demo releasen.
Genau, aber für eine Sache gibt es da dann auch wieder zwei verschiedene Sachen und die Benennung finde ich auch nicht sehr eindeutig. Also das.
Ich glaube, für Leute, die das halt jeden Tag damit konfrontiert sind, für die ist es einfach ganz klar, was es ist. Das ist genauso, wie wenn du mit Steuerfachangestellten über irgendwelche verschiedenen Angaben von der Einkommensteuererklärung irgendwie sprechen musst und die sagen, ja, natürlich ist das Anhang A2. Und dann sagst du, ach so, ja, naja, okay. Und ich denke, genau das Gleiche wird es halt irgendwie auch sein.
Ja, genau. Aber bei PortalDocs habe ich mich dann da einmal reingefuchst und den ersten Release gemacht, den ersten Patch gemacht. Dann, da wusste ich es noch. Ein halbes Jahr später habe ich noch einen Patch gemacht und davor gestanden und gedacht, wie war das? Was habe ich hier gemacht? Wieso ist hier was eingetragen, was hier nicht eingetragen ist? Also
ja. Was auf jeden Fall sehr cool ist, es gibt da einen Kalender mit kommenden Steam-Events. Das heißt, man kann schon mal ein bisschen gucken, okay, in welchen Events könnte ich mein Spiel irgendwie einsortieren. Ja.
Genau.
Also so eine Teilnahme an Steam-Events verschafft dir immer so ein bisschen Sichtbarkeit.
Hier muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen als Entwickler. Ich meine, man hat da so ein NDA unterschrieben, dass man sozusagen diese Event-Sachen nicht veröffentlicht, wann die stattfinden. Aber oft ist es auch so, dass diese Daten trotzdem in dem Developer-Steam-Seiten irgendwie ersichtlich sind.
Die meisten Steam-Events machen ja auch selber Werbung damit, wann sie stattfinden, weil sie ja auch, naja, Teilnehmer haben wollen. Ja, wie gesagt, ich meine, das bekannteste Event ist wahrscheinlich das Steam Next Fest. Das findet, weiß nicht, zweimal oder dreimal im Jahr statt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, der Kniff an diesem Steam Next Fest ist ja, dass man nur einmal damit teilnehmen darf mit einem Spiel. Das heißt, wenn man einmal daran teilgenommen hat, darf man danach nie wieder mit dem Spiel in einem Steam Next Fest teilnehmen. Was halt bedeutet, dass man sich sehr gut überlegen sollte, in welchem Steam Next Fest man daran teilnimmt. Und ich glaube, die Empfehlung von Chris Zukowski, um wieder zu dem zurückzukommen, ist, dass man das letzte Steam Next Fest vor dem geplanten Release sozusagen mitnimmt. Und nicht im Steam Next Fest released, weil da ist die Aufmerksamkeit gerade auf allen anderen Titeln mit, die in diesem Next Fest releasen, sondern dass man sagt, okay, ich nehme das mit, nehme vielleicht noch Feedback mit, nehme aber auf jeden Fall die ganzen Wishlists mit, die ich dann durch die Aufmerksamkeit bekomme und release dann sozusagen kurze Zeit danach mein Spiel.
Dann gibt es, glaube ich, noch so ein paar Basisinformationen, die man für Steam Deck Support angeben kann. Aber ich meine, die Verifizierung läuft durch so einen automatisierten Prozess. Und wenn man das Ganze dann speichert und veröffentlicht, habe ich immer das Gefühl, dass da irgendwie so eine Art Git dahinter ist. Also man bekommt dann nochmal die Änderungen, die man in diesen ganzen Formularen eingepflegt hat, in so einem Div-View angezeigt, kann die dann nochmal reviewen und verifizieren und dann kann man das live schalten.
Und dann kommen wir schon zu dem, was man auf der Steam-Seite, auf der eigentlichen Store-Page sieht. Und da haben wir mit den Texten angefangen, weil, ja, das so das Einfachste ist, mit dem man anfangen kann, hätte ich, oder, nee, das Einfachste nicht, aber ich sag mal, dafür muss das Spiel ja noch nichts zeigen können. Und es fängt an mit der Short Description, die wirklich sehr short ist. Und das ist das, was man halt sieht, wenn man einerseits im Store über so ein Spiel rüberhovert, dann kommt neben dem Mauszeiger so ein kleines Pop-up, wo dann ein kleines Bildchen ist, manchmal auch ein animiertes Bildchen und dann so ein bisschen Text. Und das ist das, was, wenn man die Page offen hat, oben rechts in diesem kleinen Kästchen steht. Und ich hatte irgendwie im Kopf, dass man da 300 Wörter für benutzen darf. Währenddessen ist uns dann aufgefallen, nee, es sind 300 Zeichen. Das ist extrem kurz. Also man hat 300 Zeichen, um sozusagen so eine Art Elevator-Pitch für das Spiel zu machen. Und ich glaube, wir haben 3 bis 5 verschiedene Varianten davon gehabt. Und ja, immer wieder drüber iteriert und überlegt, okay, wie machen wir das? Idealerweise sollte man da halt beschreiben, was man in dem Spiel macht. Also das sollte eine wirklich Kurzzusammenfassung in 2, 3 Sätzen sein, was man in dem Spiel macht und wie man sich dabei fühlt. Und der Tipp von Chris Zukowski ist, dass man da viele Verben benutzt, also für das, was man halt im Spiel macht. Und das ist bei, naja, seinem Lieblingsgenre für Steam-Verkäufe, Crafty Games, halt relativ einfach, weil dann sagst du halt irgendwie Build Your Empire, Collect Resources, Scale Your Base, keine Ahnung, irgendwie solche Sachen. Und Leute, die darauf abfahren, die sehen sofort, okay, das ist ein Spiel, was mich interessieren könnte. Ist bei uns ein bisschen schwieriger. Also einerseits, ja.
Wir haben geschrieben Pointing und Clicking.
Nicht ganz. Aber genau, also narrative Spiele auf Steam zu verkaufen, ist halt laut ihm schwieriger, weil Story halt nicht so catchy ist, weil, na gut, mit Story könnte ich halt auch ein Buch schreiben und nicht ein Spiel spielen oder Buch lesen in dem Fall. Wir haben versucht, ist ein bisschen zu mischen und ein bisschen zu gucken, okay, wir müssen den Plot irgendwo droppen, weil das macht unser Spiel aus. Wir müssen irgendwie droppen, dass es ein Adventure-Game ist, weil man das auch aus dem Artwork halt irgendwie schlecht rauserkennen kann. Es gibt so kleine Zeichen für verschiedene Genres, für Adventures habe ich es bisher noch nicht gesehen, aber zu dem Cover-Artwork kommen wir gleich noch. Genau, und was halt auch ganz wichtig ist, die Texte haben wir auf Englisch und Deutsch geschrieben. Noch besser wäre es natürlich, die Steam-Page noch mehr zu lokalisieren. Es ist, glaube ich, auch üblich, dass man die Steam-Page besser lokalisiert hat als das eigentliche Spiel, weil ein Spiel auf Englisch spielen machen mehr Leute, aber auf der Steam-Page, ja, es ist, glaube ich, ein guter Ton, irgendwie in sehr vielen Sprachen das verfügbar zu haben. Haben wir jetzt erstmal nicht gemacht. Wir haben sowieso schon relativ viel Zeit dadurch verloren, dass wir halt irgendwie Steam-Page und Trailer und sowas gemacht haben und eben in dieser Zeit nicht am Spiel arbeiten konnten. Neben der Short Description gibt es auch noch die Long Description. Da hat man viel mehr Wörter frei, viel mehr Zeichen frei. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, die meisten lesen das kaum. Also kann vielleicht jeder mal selber einfach gucken, sich irgendeine random Steam-Page rausklicken und überlegen, okay, wo gucke ich zuerst hin? Wie lange gucke ich da hin? Wo gucke ich danach hin? Wo scrolle ich dran vorbei? Was interessiert mich? Wie viele Sekunden von dem Trailer skippe ich, bis ich das sehe, was ich sehen will? Ich glaube, das machen auch fast alle einfach gleich. Was wohl irgendwie wichtig ist, dass man einen Abschnitt hat mit den Features, die einfach sehr nüchtern aufgelistet sind. Wenn ich Chris Zukowski richtig verstanden habe, parst Steam das auch und sucht nach dieser Section, um irgendwie Metainformationen rauszuparsen oder es irgendwo anzuzeigen, keine Ahnung. Was viele aber machen, ist, man kann da Bilder einbinden und man kann vor allem auch GIFs da einbinden. Was bedeutet, dass man da sozusagen nochmal zusätzlich zu dem Trailer und den Screenshots, die man anzeigen kann, halt nochmal einen Eyecatcher irgendwo reintun kann und den Leuten ein Gefühl vom Spiel vermitteln kann. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, weil wir glauben, dass wir noch in einem sehr frühen Stadium sind, noch nicht ganz so viel zu zeigen haben. Deshalb bei uns einfach erstmal nur der trockene Text. Wir haben aber vor, das sozusagen noch aufzupeppen und vielleicht schaffen wir es bis zum Baltic Games Fest.
Genau, dann, was wiederum wichtiger ist, sind halt die Screenshots. Man muss mindestens 5 Screenshots haben, was gut ist, wenn die interessant sind und auch wenn man sie alle nebeneinander hat, alle irgendwie interessant sind. Also es macht nicht Sinn, aus dem gleichen, ich sag mal, Point-and-Click-Adventure-Raum 5 Screenshots zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu machen. Dann sieht das so aus, als ob das ganze Spiel aus einem Raum besteht. Und sozusagen, man sollte viel Variation versuchen zu präsentieren.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwäche von der Portal-Doc-Seite, wenn ich das so sagen darf, dass die Screenshots alle sich relativ ähneln, auch wenn sie verschiedene Sachen zeigen, aber die Thumbnails sind ja sehr klein und ist ja ein Jump-and-Run-Spiel und du hast halt im Hintergrund immer diese grauen Berge und im Vordergrund dieses grüne Gras und das hast du halt auf, weiß nicht, mehreren Screenshots nebeneinander und ich glaube, das ist etwas, was sozusagen, also was man vermeiden sollte, wo man versuchen sollte, sozusagen mehr Variationen reinzubringen.
Und ja, es macht es sehr eintönig, ne?
Ja, genau. Also wie gesagt, man sieht ja in der Vorschau nur ein sehr kleines Bild davon. Also man hat der, also Steam möchte schon 1080p, glaube ich, haben an Bildern. Fun Fact, ich habe ein Bild, ja, habe ich beim Speichern irgendwie vergeigt. Da habe ich 1920 mal, ich glaube, 1078 oder so statt 1080 gespeichert. Das hat Steam sofort gemerkt und hat gesagt, nee, das nehme ich nicht. Ich möchte gerne richtiges Full HD. Finde ich ganz gut. Habe ich dann nochmal gemacht, den Screenshot. Aber es zeigt es ja viel, viel kleiner an. Und ich glaube, da ist es halt wichtig, dass man auch in der kleinen Ansicht ungefähr sieht, worum es geht. Und was halt auch wichtig ist, es sollten halt wirklich Screenshots sein, die Gameplay zeigen, also auch mit Game UI. Das heißt jetzt nicht, dass man einen Screenshot von seinem Hauptmenü macht, weil das ist uninteressant. Aber das heißt, dass wenn ich einen Shooter mache, dass da die Lebensenergieanzeige mit drauf ist, dass da das Fadenkreuz mit drauf ist. Wenn ich ein Adventure-Game mache, so wie wir, dass da der Knopf für das Inventar mit drauf ist und so, dass man ein Gefühl dafür kriegt, okay, wie sieht das aus, wenn ich das spiele? Ne? Also ich meine, im Endeffekt ist ja das, was man wissen möchte. Man sieht halt dieses kleine Vorschaubild, man klickt auf die Seite drauf und will dann ja sehen, was mache ich in dem Spiel? Das ist das Erste, was man wissen möchte. Also von daher.
Ja, bei Portal Docs habe ich die UI, also da war ja eher so Touch-UI, also virtuelle Buttons auf dem Screen, die habe ich zum Beispiel dann nicht angezeigt.
Hm.
Aber auch, weil auf dem PC sie, wenn man mit dem Gamepad spielt, ausgeblendet wird.
Ja.
Also, ja.
Ja gut, ich meine, das ergibt ja Sinn. Also es ist ja, ich weiß nicht, ob jemand Steam-Sachen mit Touchscreens spielt. Vielleicht ist es wahrscheinlich eher nicht so, ne?
Ja. Aber sie würden kommen, wenn man mit Touchscreen spielt.
Mhm.
Genau, und dann kommen noch ganz viele verschiedene Artworks, die zu Werbezwecken da sind. Ein, ja, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht aufzählen, aber macht euch unterschiedliche Bilder und macht das in unterschiedlichen Ebenen. Wir haben jetzt schon einen Ordner, wo 20 bis 30 verschiedene Logos, Capsules und Promobilder drin sind. Und ich glaube, in dem Portal Docs Ordner sind ja über 100, glaube ich, von ja eigentlich oft dem gleichen Bild. Aber jeder Store möchte es in unterschiedlichen Größen haben. Und macht euch eine Vorlage, macht euch irgendwie einen Hintergrund und Elemente da drauf, die ihr flexibel verschieben könnt, sodass es in sehr vielen verschiedenen Auflösungen gut aussieht.
Ja.
Was einen dann irgendwann umbringt, ist, wenn die breite Capsule, also irgendwie ein, ja, ein Full-HD-Bild zum Beispiel, sozusagen eure Basis ist, aber irgendwann eine Boxart verlangt wird, also ein Hochkantbild, dann muss man wahrscheinlich nochmal wieder irgendwie von vorne anfangen oder sich das ganz anders zusammenstellen. Aber auch das habe ich für Portal Docs machen müssen. Also man kann sich da nicht drauf verlassen, dass es alles irgendwie Breitbilder sind, liegende Bilder sind.
Der Vorteil ist tatsächlich, dass wir gerade fürs Baltic Games Fest vorher ein Poster abgeben mussten in einer sehr hohen Auflösung. Und dass dadurch einfach alle Teile des Cover-Artworks, so wie wir es ungefähr haben wollten, schon in einer sehr hohen Auflösung vorlagen. Und deswegen war das dann relativ einfach, die ganzen verschiedenen Sachen, die Steam gerne haben möchte, die verschiedenen Auflösungen einfach zusammenzuschieben und dann nochmal extra abzuspeichern. Deswegen würde ich empfehlen, tatsächlich nicht eine Datei mit ganz vielen Ebenen, sondern jeden Layer, den man hat, in einer hohen Auflösung einfach irgendwo als Bild hinlegen und sich dann, wenn man halt ein Artwork zusammenschieben muss, eine Vorlage aufmachen, die die Größe hat, die man braucht, die jetzt gerade gefragt ist, die Sachen da reinziehen und so lange zurechtdrücken, bis es halt passt. Das Gute ist, Steam bietet einem einen ZIP-File an, in dem eine ganze Menge Photoshop-Dateien drin sind für alle möglichen Sachen, die die haben wollen. Also für die Main Capsule, das, was man halt irgendwie in relativ groß sieht. Für die Store Capsule, der sehr, sehr klein ist, wo man halt wirklich dann nur ganz wenig erkennen kann, was aber eigentlich das Wichtigste ist, weil das ja das ist, wo man in der Liste von Spielen halt irgendwie hervorstechen muss. Es gibt noch eine vertikale Capsule, das ist quasi wie dieses Hochkantposter. Und ja, also wenn man das befolgt, das ist eine ganze Menge Zeug. Ich werde jetzt die Auflösungen nicht alle vorlesen. Aber wenn man das gemacht hat, dann ist man, glaube ich, schon ganz gut vorbereitet für alles Weitere, was noch so kommt. So, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben jetzt unsere Capsule selber gebaut. Chris Zukowski sagt, mach das auf gar keinen Fall. Weil er sagt, das ist das, was die Leute als allererstes von deinem Spiel sehen. Es ist super, super wichtig. Es gibt ganz viele ungeschriebene Regeln für Steam Capsules. Und man soll einen professionellen Capsule Artist beauftragen, das zu tun und den dafür bezahlen. Ich denke, er hat da einen guten Punkt. Ich denke auch, dass er recht hat, dass es diese Regeln gibt. Und dass es auch Hinweise gibt, die man in seiner Capsule verstecken kann, um auf das Genre des Spiels hinzudeuten. Also sein prominentestes Beispiel ist, wenn du ein Crafting-Game hast, dann muss irgendwo mindestens ein Hammer irgendwie in dem Logo versteckt sein. Für Point-and-Click-Adventures ist das nicht so einfach. Wie gesagt, wir haben uns jetzt diesen Hinweis jetzt einfach mal widersetzt. Aus Zeitgründen, aus Kostengründen. Vielleicht haben wir am falschen Ende gespart. Wird sich zeigen, keine Ahnung. Es gibt aber auch da von ihm mehrere Videos, in denen er erklärt, was seiner Ansicht nach gute Capsules sind, was nicht so gute Capsules sind, warum das so ist. Und ja, auch wir haben dann nochmal ein bisschen Research gemacht und uns überlegt, okay, welche Spiele könnten so ähnlich sein wie unsers? Was macht die erfolgreich? Was macht die Capsule aus? Und so weiter und so fort. Also wir haben also sehr, sehr viel immer auch geguckt, was machen denn andere in unserem Genre? Was machen die gut? Was machen die unserer Meinung nach vielleicht nicht so gut? Und wie wollen wir irgendwo auftreten?
Genau. Aber das heißt jetzt ja auch nicht, dass man das nicht wieder ändern kann. Also er hatte auch, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wo ein Entwickler erstmal mit seiner eigenen erstellten Capsule angefangen ist und später dann auf eine extern erstellte Capsule umgemünzt hat und das trotzdem dann noch einen positiven Effekt hatte. Also ich denke auch, dass wir vielleicht noch nicht die finale Capsule haben, die wir dann zum Release.
Das denke ich auch, ja. Also ich bin momentan, glaube ich, relativ zufrieden damit, aber es kann gut sein, dass es in 2 Monaten schon wieder anders ist. Und vielleicht gibt es ja auch nochmal Feedback von Leuten, die sich da gut mit auskennen. Man muss ja nicht jedes Feedback annehmen, aber ich denke, wenn das ein Feedback ist, wo man selber sagt, ja, okay, da hat sie oder er einen Punkt.
Dann neben den Bildern ist sehr, sehr wichtig, dass man einen Trailer hat. Früher war das wohl so, dass man eine Steam-Seite ohne Trailer gar nicht veröffentlichen konnte. Das geht mittlerweile. Hier können wir auch sagen, wir haben schon mal eine Folge über Trailer gemacht. Wir haben uns ja auch schon viele Gedanken über Trailer gemacht. Folge 20.
Schon ausgiebig damit beschäftigt, ja.
Genau, wir haben uns für unseren Trailer für eine Art Announcement-Trailer entschieden. Also ein relativ kurzer Trailer, der den Namen des Spiels vielleicht ein bisschen von der Story spoilert. Und wir haben nicht so viel Gameplay, was wir jetzt groß zeigen können. Deswegen haben wir diesen Teil sehr kurz gehalten. Und das Wichtigste ist, dass der Trailer auf eine Art Call to Action endet und darauf verweist, dass man das Spiel jetzt beschließen kann.
Genau. Wie gesagt, was halt sehr wichtig bei einem Trailer eigentlich ist, ist das Gameplay. Jetzt haben wir davon sehr wenig gezeigt. Es gibt verschiedene, und das haben wir in unserer Trailer-Folge tatsächlich nicht in der Tiefe behandelt, es gibt verschiedene Arten von Trailern zu verschiedenen Anlässen. Und wir haben gesagt, okay, es ist der Announcement-Trailer. Wir releasen unsere Steam-Page mit einem Announcement-Trailer und sagen, okay, es wird dieses Spiel geben oder es gibt dieses Spiel, es befindet sich in Entwicklung. Das heißt, im Endeffekt, ja, wollen wir 3 Messages platzieren. Die erste Message ist, das Spiel heißt so. Die zweite Message ist, es wird sich so anfühlen. Also man will eine Stimmung setzen einfach irgendwo. Und die dritte Message ist, es wäre ganz toll, wenn ihr euch dafür interessiert, auf Wishlist zu drücken, dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, wenn es dazu Updates gibt. So, das, ne, ist so der Grundgedanke für so einen Announcement-Trailer. Und auch da, ähnlich wie bei den Capsules, haben wir uns andere Announcement-Trailer angeguckt. Und zwar nicht andere Release-Trailer und nicht andere Demo-Trailer und nicht andere, weiß ich auch nicht, Game-of-the-Year-Trailer, sondern halt Announcement-Trailer, um halt genau das zu bekommen. Und das widerspricht sich so ein bisschen mit dem, was wir in der Trailer-Folge gesagt haben. Also, ich kann ja nur für mich sprechen. Ich glaube, vieles, was ich in der Trailer-Folge gesagt habe, würde ich heute mit dem, was ich jetzt dazugelernt habe, beziehen auf einen Release-Trailer, denke ich mal. Oder vielleicht auf einen Trailer, den man zu einem Demo-Release macht. Es gibt ja noch andere Formen von Trailern. wie gesagt, ein Trailer, wenn eine Demo rauskommt, ein Trailer, wenn das Spiel offiziell released ist oder kurz vor Release sozusagen. Ne? Man kann auch irgendwie Character-Showcases machen, Story-Overviews. Je nachdem, wie viel Zeit man da reinsteckt, je nachdem, was für einen Zweck man damit verfolgt, ja, ist, glaube ich, gerade in unserem Fall auch so ein Trade-off. Wie gesagt, Trailer und Steam-Page haben uns extrem viel Zeit gekostet. Vielleicht fällt es irgendwann leichter, wenn man einfach nur Gameplay abfilmen muss, Musik drüber legt und das Ding rausschaufelt. Ja, was gerne gemacht wird, hoffe, ich spreche das richtig aus, Echolatus Trailer, also wo man quasi, wenn das Spiel schon released ist, nochmal hinterher einen Trailer durchschiebt und sagt, okay, andere Leute finden das Spiel toll, du vielleicht auch und dann, keine Ahnung, 89% von GameStar und mein persönliches Spiel des Jahres von Influencer XY. Ne, also, dass man sozusagen so Meinungen über das Spiel in so einen Trailer irgendwie reintut, um sozusagen nochmal zu sagen, ja, wir sind wirklich gut, weil das sagen andere auch über uns. Aber ja, genau, also abgesehen davon, was für verschiedene Trailerarten es gibt, wir haben einen Announcement-Trailer gemacht, wie haben wir denn den Trailer gemacht?
Ja, genau. Ich befürchte, ihr wisst mittlerweile, dass wir große Spine-Fans sind und unser Trailer ist eine große Spine-Datei, in der wir eine kleine Pause haben, wo wir dann die Gameplay-Szenen reingeschnitten haben. Also das ist wirklich screen-captured Spielszenen, das ist nicht in Spine gefaked. Aber wir fangen an mit einem Raketenstart. Wir haben das Alpaka, was lustige Sachen macht und ein Schild in die Kamera hält, dass man swishlisten soll. Und das sind alles zum großen Teil auch Game Assets oder Sachen, die wir im Spiel verwenden wollen oder die wir in dem Capsule verwendet haben und die wir da einfach noch mal ein bisschen Leben eingehaucht haben, ein bisschen animiert haben. Dazu hat Carsten noch einen sehr wunderschönen Soundtrack gemacht.
Tatsächlich habe ich das auch schon so ein bisschen ja auf Kante gehabt, mehr oder weniger. Eigentlich sollte es für das Spiel irgendwann einen Soundtrack geben, Titeltrack irgendwie, der auch eingeblendet wird, wenn das Spiellogo eingeblendet wird und so. Und das hatte ich schon mal vorbereitet. Und ob es das dann am Ende wird, weiß ich noch nicht so genau. Es passt auf jeden Fall ganz gut. Ich habe dann dieses langsame Aufbauen des Trailers, den Trailer verlinken wir natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Das baut sich also ein bisschen langsam auf von der Spannung her. Das habe ich da vorgesetzt. Das Ende der Musik hatte ich sozusagen schon fertig. Und ja, das Voice-Over sozusagen auch dann ja vorher eingesprochen und dass wir das Audio sozusagen zuerst fertig haben und dann den Rest, die Animationen auf das Audio timen können. Das ist einfacher als andersrum, weil sonst muss man eventuell unnatürlich schnell sprechen, Wörter komisch langziehen, damit es denn zur Animation passt. So rum war es leichter. Tatsächlich habe ich das auch schon mal in einem anderen Podcast gehört. Der gute Wayner von Game Dev für die Platte, der hat sein Game Boulder Smash als Demo auch auf Steam released gehabt. Ich glaube, vorletztes Jahr war das. Und ja, kleines Shoutout an der Stelle. Der hat auch einen Musiker, der ihm dann Soundtrack für gemacht hat. Und er sagte, als er den Soundtrack hatte, war das so einfach für ihn, den Trailer zu machen, weil er sozusagen einfach nur noch an die richtigen Stellen das Gameplay tun musste, was er dann einfach aufgezeichnet hat. Das hat zwar auch eine ganze Menge Zeit gekostet, das Gameplay aufzuzeichnen. Aber würde ich, glaube ich, auch immer wieder so machen, mir erst überlegen, was ist die Message, die ich in dem Trailer rüberbringen möchte. Da Audio für machen und alles andere sozusagen dann anhand des Audios zu timen.
Genau. Wenn ihr Gameplay aufnehmt und ihr zum Beispiel ein Plattformerspiel habt oder so und ihr habt schon Musik im Spiel und Soundeffekte im Spiel, macht die Musik im Spiel aus, aber nehmt die Soundeffekte mit auf. Dann habt ihr, wenn der zum Beispiel springt oder landet und es gibt da so einen kleinen Hop oder Plop oder so Sound, den und den könnt ihr optional dann im Trailer über den Ton noch hinzulegen, wenn euch dazu sagen, an der Stelle wichtig ist, dass dieser Soundeffekt kommt. Andersrum müsstet ihr den sozusagen, den Soundeffekt dann noch in einem Videoschnittprogramm an der richtigen Stelle positionieren. Und das ermöglicht euch einfach das Aufnehmen ohne die Spielhintergrundmusik.
Den und solche Tipps gibt es auch noch ganz viel in unserer Trailerfolge, also falls ihr die nicht gehört habt. Ja, genau, haben wir jetzt in unserem Fall nicht gemacht. Also in unserem Fall ist das Gameplay komplett stumm, was aber auch daran liegt, dass ja unser Spiel sehr viele Dialoge hat. Dialoge müssen vertont werden und die sind noch nicht mit finalen Sprecherinnen und Sprechern vertont. Und da möchten wir einfach keinen falschen Eindruck geben, wenn wir jetzt irgendwie, weiß nicht, das Ganze von Microsoft Sam einsprechen lassen oder wir das selber reden und es sind hauptsächlich weibliche Charaktere. Das würde einfach doof rüberkommen, was halt auch ein Grund dafür ist, dass wir es nicht gemacht haben.
Genau. Aber dann hatten wir noch sehr viel Spaß mit einer sehr bekannten Videoplattform. Was ist denn da auf YouTube passiert?
Ja, irgendwie, ich habe mir in den Notizen geschrieben, die haben den Schuss nicht gehört. Also es fing damit an, dass wir gesagt haben, wir hätten ganz gerne als Thumbnail von dem Video das letzte Bild, was zu sehen ist, nämlich das mit dem Call to Action, wo ja die Charaktere alle lustig dastehen, der Spieltitel ist zu sehen und das Alpaka hält das Wishlist Now-Schild hoch. Aber natürlich hat der automatische Algorithmus von YouTube irgendwelche komischen Shots rausgesucht und dann wollten wir halt ein Thumbnail-Bild hochladen. Und sagte YouTube, ja, das kannst du aber nur machen, wenn du dich mit einer Telefonnummer verifizierst. Heißt, wir mussten erstmal eine Telefonnummer verifizieren. Und dann wollten wir den Link zur Steam-Page in die Videobeschreibung tun. Und dann sagte YouTube, ja, kannst du machen, aber deine Links sind dann nicht anklickbar. Und wir kürzen die auch übrigens. Du müsstest schon, wenn du möchtest, dass man Links anklicken kann, dich einmal verifizieren. Ich gedacht, naja, wir haben uns ja gerade verifiziert mit Telefonnummer. Ja, nee, also entweder muss man seinen Perso da hochladen oder ein Video von seinem Gesicht machen, wo man einmal nach links und nach rechts guckt. Bisschen spooky das Ganze, aber naja, wir wollten ja alles für das Steam-Release machen, also haben wir das gemacht und ja, es dauert bis zu 24 Stunden, bis diese Verifikation dann durch ist. Vermutung, das muss sich wirklich ein Mensch angucken. Ja, und dann waren auf einmal auch die Links in unserer Videobeschreibung klickbar. Bisschen doof, dass dann so ein Video rausgeht und dass dann so eine Steam-Page live geht und dann kann man, wenn wir das quasi überall announcen, nicht auf diesen Link klicken. Also, wenn ihr sowas auch vorhabt, seht zu, dass ihr das rechtzeitig macht. Das, ja, keine Ahnung, wird wahrscheinlich keine großen Auswirkungen gehabt haben, aber irgendwie ärgert man sich schon drüber. Und dann hatten wir noch die grandiose Idee, hey, YouTube macht doch immer diese komische AI-Übersetzung von den Videos, die ist total nervig und eigentlich wäre es ja total cool, wenn man das gleiche Video in verschiedenen Sprachen hochladen könnte. Und zwar nicht als verschiedene Videos, sondern einfach eine zweite Audiospur für das gleiche Video. Und normalerweise soll das auch gehen, es geht aber bei uns irgendwie nicht. Warum auch immer, andere Leute haben da offenbar, zumindest wenn man Anleitungen im Internet folgt, einen Knopf, der heißt, lade hier eine andere Audiospur hoch oder füge eine zusätzliche Sprache hinzu zum Video. Es geht bei uns nicht. Vermutung ist, dass das, weil das relativ neu ist, Stück für Stück nicht für alle User ausgerollt wird, sondern erstmal nur für bestimmte Teilgruppen. Ich weiß es aber nicht so genau. Wir haben es noch nicht rausgefunden. Deswegen gibt es jetzt zwei Videos, eins auf Englisch und eins auf Deutsch.
Also, wenn ihr einen Trailer fertig macht, seht zu, dass ihr bei YouTube vorher schon mal die ganzen Verifikationen durchmacht. Sonst ladet ihr das Video halt hoch und könnt es eigentlich noch nicht freischalten. Genau, jetzt nochmal so ein kleines Fazit. Wir haben ziemlich lange gebraucht, um die Steam-Seite einzurichten. Ja, wir haben hier zwei Drittel Monat, aber da ist natürlich auch der Trailer mit drinne. Aber von wir melden uns bei Steam an und wir haben auf Publish gedrückt, ist ein guter Monat vergangen. Das hätte man bestimmt auch in einem halben Monat hinbekommen, aber allein durch die Verifizierung der Steuerinformationen und ein, zwei Prozesse, auf die man einfach warten muss, sollte man da sich schon zwei Wochen für reservieren. Die arbeitet man nicht in Vollzeit. Man hat die Texte ja und sowas potenziell schon vorgefertigt. Aber dann gibt es wieder so Verifizierungsschritte und dann zieht sich das. Das Gleiche gibt es bei allen anderen Stores auch. Ich glaube, bei Nintendo war das der längste Prozess. Ich glaube, da habe ich damals für Portal Docs 3 Monate gebraucht, weil die das halt das Spiel auch am Schluss selber nochmal gespielt haben und verifiziert haben, dass das zumindest irgendwie bestimmtes Maß an Qualität hat. Dass wir haben ja schon ein bisschen gelästert, dass das Backend von Steam nicht das modernste ist. Portal Docs für Xbox ist nie erschienen, weil ich einfach aufgegeben habe. Das Backend für die Xbox hat mich meine Nerven geraubt und dann habe ich es aufgegeben.
Wobei man sagen muss, also du hattest eine lauffähige Version, also die lief auf Xbox und du hast sie dann nur nicht in den Store geladen, weil der Store es dir so schwer gemacht hat, ne?
Ja, genau. Ich bin nicht an der Portierung gescheitert, sondern ich bin an dem, was Microsoft da von mir wollte und ja, daran bin ich gescheitert.
Ja, zusätzlich zur Steam-Page kann man nochmal sagen, haben wir noch so ein paar andere Sachen dann halt, ja, auch aktualisiert. Wir haben ja eine Webseite für One Bit Wonder, also das ist der Name, den wir uns als, in Anführungszeichen, Studio so gegeben haben, wo Informationen zu 2080 schon seit längerem verfügbar sind. Das haben wir natürlich nochmal alles geupdatet mit den Informationen, die jetzt auch auf der Steam-Seite sind, mit dem Link auf die Steam-Seite, mit dem aktualisierten Artwork und so. Also die Zeit sollte man, wenn man eine Website hat, Ich denke, das sollte man haben, sollte man mit einplanen. Die ganzen Bilder auf Social Media, die man so hat, sei es das Profil auf Blue Sky oder Mastodon, sei es das Header-Image auf dem YouTube-Channel, einfach so ein bisschen, ja, dass es ein bisschen professionell wirkt, einfach das aktuelle Artwork da haben und nicht das, was vielleicht schon ein Jahr alt ist.
Genau. Was mich auch bei dem ganzen Prozess irgendwie ganz gut begleitet hat, ist ein weiterer Podcast, den wir auch schon auf unserer Webseite empfehlen, die Butterscotch Organic.
Butterscotch.
Genau, die Butterscotch-Leute. Die haben gerade ihr How Many Dudes-Spiel, anscheinend irgendwie ein Spiel, was sie mal auf einem Game Jam gestartet haben und was relativ erfolgreich ist. Also die sind sehr viel professioneller unterwegs als wir, machen das auch alles Vollzeit, aber relativ Indie. Und ja, die haben viel drüber geredet, auch sehr offen, wie viele Wishlists sie haben, an welchen Events sie teilnehmen. Ich habe das mal nachrecherchiert, das müsste so ab Folge 552 anfangen und dann folgende noch. Also genau, die sind gerade irgendwie aktuell zumindest dabei mit der Beta von dem Spiel und sozusagen welche Events die gemacht haben oder welche Sachen die gemacht haben und was für Auswirkungen das immer auf die Wishlists und so hatte. Das war sehr interessant, was sie sich da auch für Gedanken gemacht haben.
So, und jetzt haben wir ein schönes Fazit gemacht. Was könnte die Folge besser abschließen als ein Nerdwitz?
Ein Gamer stirbt und kommt in die Hölle. Nach einer Woche geht der Teufel zu Gott.
Gott, was für einen Verrückten hast du mir da geschickt? Er hat alle Vasen zerstört, alle Dämonen getötet, rennt wie verrückt überall herum und schreit: Wo ist der Ausgang zu Level 2?
So, und bevor wir Tschüss sagen, wir haben ein paar neue Kommentare bekommen. Einmal von Matrix Network 23 auf YouTube. Gute Erklärung zu Programmiersprachen und ihren Besonderheiten. Kaum zu glauben, dass es mal Zeiten gab, in denen Spiele in reiner Maschinensprache programmiert werden mussten. Ja, fanden wir auch kaum zu glauben. Und dann gab es noch einen zweiten Kommentar, auch von Matrix Network 23, wo es um die Game Design Dokumentfolge geht und... Genau, ich glaube, das ist ein bisschen zu lang, um ihn jetzt vorzulesen. Da haben wir aber auf jeden Fall auch eine Antwort drunter kommentiert. Und wir haben auf Spotify auch einen Kommentar bekommen, wo Emil sagt, dass er durch unsere Folge 5 endlich Git verstanden hat. Finden wir natürlich toll. Also ich finde es total super, dass wir nicht nur gehört werden, sondern auch Kommentare zu unseren Folgen bekommen. Mach das bitte gerne fleißig weiter. Und ich würde sagen, danke fürs Zuhören und
bis nächstes Mal.
Ciao.
Ja, und jetzt gibt es immer noch einen Kaffeetipp von irgendeinem.
Ja, genau.
Aber vielleicht muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt hier nicht die ganze Zeit in meinem Kaffee rumklimper, ne? Hände reiben beim Reden? Das hört man?
Scheiße, jetzt weiß ich nicht, was das war.
19 war das. Gibt es eigentlich eine Reihenfolge? Wir fangen wir immer mit einem von uns an, ne?
Ich glaube, das ist random.
Ich habe jetzt schon 2 Minuten von dem teuren MP3-Tape verballert. Wir müssen mal loslegen.
Musst du dann zurückspulen, bevor du das nächste Mal aufnimmst.
Ich muss mal eben Bluetooth und dann...
Die Kopfhörer wieder aus.
Was Neues koppeln. Ja, ich höre dich ja.
Ah, du hörst mich? Ich dachte, ich mache wieder lustige Geräusche in die Outtakes hier.
Gutes oder ein schlechtes Zeichen zu sein.
Dann kommt Kopfhörer mit Kabeln verwenden auf meine Liste für die...
Boah, sind die kalt.
Ich glaube, ich habe gesagt,
Butterscotch, okay, ich hab's nicht.
Developer einfach, ja, auf Wishlist-Suche gehen und alle Leute dazu animieren wollen, zu Wishlisten.
Ja,
so wie wir übrigens auch. Wishlistet das Game.
Boah, das schneidest du bitte raus.